Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Sie haben Glück, dass Sie sich frühzeitig angemeldet haben, denn diese Veranstaltung ist schon seit über einer Woche ausgebucht. Unser heutiges Thema lautet das Gedächtnis des Körpers, wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Und unser Gast ist Universitätsprofessor Dr. Joachim Bauer. Heute ist Montag, der 22. Jänner 2018. Ein Tag, an dem es den ganzen Tag geregnet oder geschneit hat. Ein trüber, grauer Wintertag, den wir mit diesem Gespräch frühlingshaft aufhellen wollen. Die letzten Tage und Wochen waren ja wettermäßig gekennzeichnet durch verheerende orkanartige Stürme unter starken Schneefallen mit höchster Lawinengefahr in den Bergen. Dadurch kam der Bahnverkehr immer wieder zum Erliegen. Viele Züge sind ausgefallen oder waren verspätet, auch heute. Viele Menschen sind krank, an Grippe oder einer Erkältung erkrankt. Und deshalb bin ich sehr froh, dass Sie, lieber Herr Professor Bauer, gesund und rechtzeitig bei uns hier in Feldkirch angekommen sind. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend. Guten Abend.
Ein paar kurze Worte zur Person von Professor Joachim Bauer. Er ist Neurowissenschaftler, Arzt und Psychotherapeut. Er hat selbst an Genen geforscht und wurde dafür auch ausgezeichnet. Doch sein Anliegen war und ist es, über die molekulare Medizin hinauszublicken in den zwischenmenschlichen, in den sozialen Raum, in den Raum der Beziehungen. Dr. Joachim Bauer ist einer der wenigen Mediziner, Universitätsprofessoren, der in zwei Fächern habilitiert ist, Innere Medizin und Psychiatrie. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Psychiatrie und psychosomatische Medizin. Er ist Professor auf Lebenszeit an der Universität Freiburg im Breisgau und Gastprofessor an der IPU in Berlin. Und Joachim Bauer ist Autor von 9 Büchern, die in 8 Sprachen erschienen sind. 3 davon waren Spiegelbestseller. Das erste Buch war dieses. Es hat damals so ausgeschaut, das Gedächtnis des Körpers. Heute schaut es so aus, wie Beziehungen und Gene unsere Lebens- und wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Erschienen ist dieses Buch im Sommer 2002. Es hat mehrere Auflagen erlebt. Und die Frage ist vielleicht, warum habe ich dieses alte Buch, ein Buch, das vor 16 Jahren erschienen ist, gilt ja heute als sehr alt und existiert meistens gar nicht mehr, für das heutige Gespräch ausgesucht. Ich habe es deshalb ausgesucht, weil dieses Buch für mich ein Klassiker ist. Es ist bis heute wegweisend, weil es viele gängige Sichtweisen und Behandlungsweisen der Medizin kritisch beleuchtet, auch in Frage stellt und den Aufbruch in eine neue Medizin beschreibt. Der Leitgedanke des Buches ist nämlich deutlich zu machen, in welchem Umfang zwischenmenschliche Beziehungen biologische, körperliche Abläufe beeinflussen, bis hin zur Regulation der Genaktivität. Diese neu entdeckten Zusammenhänge haben hohe gesundheitliche Bedeutung und sie erfordern ein Umdenken in der Medizin, sagt der Nobelpreisträger Eric Kendall. Professor Bauer, wie war das damals im Sommer 2002, als dieses Buch erschienen ist? Da haben Sie dieses Umdenken in der Medizin doch ganz kräftig angestoßen.
Ja, den gerade erwähnten Eric Kendall habe ich persönlich mal auch kennengelernt, ein ganz großartiger Forscher, der natürlich für uns alle auch ein ganz großes Vorbild ist, und er hat Dinge, die ich in diesem Buch damals deutlich gemacht habe, dann auch sehr unterstützt. in der deutschen medizinischen Szene ist, dass dieses Buch 2002 erstmal auf Verwunderung gestoßen. Wie soll es möglich sein, dass Beziehungen, die wir mit anderen Menschen haben, unsere Gene beeinflussen? Wie soll es möglich sein, dass Lebensstile unsere Gene beeinflussen? Das Denken war damals noch völlig umgedreht. Man dachte über Gene noch, dass das Stellgrößen sind, die unser Leben von vornherein in einer bestimmten Art und Weise beeinflussen, dass im Grunde schon bei der Zeugung und dann bei der Geburt festgelegt ist, wie die Gene dann sozusagen uns ins Leben rauslassen, ob wir resistent sind gegenüber Erkrankungen oder anfällig sind gegenüber Erkrankungen. Dieses alte Denken herrschte damals noch völlig vor und herrscht ja heute zum Teil noch vor, nämlich dass durch die Gene alles vorherbestimmt sind. Und leider sind auch viele Ärzte noch, Arztkollegen, auf diesem alten Denken verhaftet und haben das, was dieses Buch hier damals deutlich gemacht hat, noch nicht richtig verinnerlicht, nämlich dass die 23.000 Gene, die wir in uns tragen als Menschen, dass diese 23.000 Gene nicht etwas sind, was von vornherein bestimmt, ob ein Mensch jetzt anfällig für bestimmte Krankheiten ist oder ob dieses Kind in der Schule zum Beispiel gute Leistungen bringen wird oder nicht, dass es nicht alles von den Genen von vornherein bestimmt wird, sondern dass die Erfahrungen, die wir in der Welt machen, die unser Körper in der Welt macht und die wir seelisch in dieser Welt machen, dass diese Erfahrungen sich biologisch in unserem Körper niederschlagen und dass über Signalwege, über Signalketten Signale bis in die Gene hinein gegeben werden, die dann und wo dann darüber sozusagen die Erfahrungen, die wir in der Welt machen, entscheiden dann darüber, wie Gruppen von Genen aktiviert oder nicht aktiviert werden. Und diesen Vorgang, dass Gene durch die Umwelt aktiviert oder inaktiviert werden können, das nennt man Genregulation. Und das ganze Orchester an Genen, was wir tragen, also diese 23.000 Gene, werden im Grunde durch unsere Umwelt bespielt, könnte man sagen. Das heißt also, die Ernährung, die wir zum Beispiel kriegen, oder aber auch die psychische Zuwendung durch andere Menschen, die wir kriegen, wenn wir noch klein und abhängig sind, die Anregungen, die wir bekommen durch unsere Eltern oder durch unsere Schulen, die von unserem Gehirn aufgenommen werden, diese ganzen Einflüsse, die über viele, viele Jahre auf uns einwirken, im Grunde das ganze Leben auf uns einwirken, diese Einflüsse entscheiden darüber, ob diese genetische Klaviatur, die wir alle in uns tragen, ob die gut bespielt wird, sodass da eine Musik draus wird, oder ob das eine Kakophonie wird, also ob das irgend so ein Klimperorchester wird, wo nichts Gescheites draus wird. Das ist nicht von vornherein festgelegt, sondern das entscheidet sich in der Begegnung zwischen dem einzelnen Menschen und seiner biologischen, natürlichen und zwischenmenschlichen Umwelt.
Also das war damals das Neue, die Beschreibung, dass nicht nur die Gene uns steuern, ohne dass man da etwas beeinflussen kann, sondern umgekehrt, dass die Gene gesteuert werden,
genau,
von dem eben nicht nur, was wir essen, sondern vor allem war von dieses dem, Buch was wir
erleben. In dieser Beziehung war dieses Buch ein richtiger Eisbrecher. Es hat dieses alte Denken aufgebrochen damals und ich wurde auch erst mal kritisiert, also die ganzen Superklugis, ja, die sagten, ja, wir wissen doch, die Gene bestimmen das vorher und das wissen wir doch seit 100 Jahren. Und was ist denn das hier? Da gab es damals auch Gegenwind und Kritik. Und heute werden sehr viele Bücher im Fahrwasser dieses Buches geschrieben. Heute hat sich das durchgesetzt. Wir wissen, dass das die Fakten sind, die hier beschrieben werden, dass tatsächlich Gene keine Autisten sind, die in uns arbeiten und sozusagen nach ihrem Plan ihr Ding abziehen, sondern dass die Gene sind Kommunikatoren mit der Umwelt. Sie können angestellt werden und können auch wieder abgestellt werden. Und in welcher Weise das passiert, das entscheidet einmal die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitmenschen im Kontakt sind, was die mit uns machen, was wir mit denen machen. Dadurch wird das entschieden, aber natürlich auch durch andere Lebensstilfaktoren, also wie wir uns ernähren, wie wir unsere Kinder ernähren, wie wir uns bewegen, ob wir unsere Umwelt sauber halten. All diese Faktoren haben Einfluss auf die Biologie des Körpers und auf die Art, wie unsere Gene arbeiten.
Also diese Erkenntnis hat eine ungeheure Bedeutung für Gesundheit und Krankheit, ja, für die medizinische Behandlung. Ja. Und wir werden versuchen, das auch so konkret als möglich in diesem Gespräch darzustellen, dass es Professor Bauer jetzt ganz allgemein ausgeführt hat.
Ich meine, das Gute war, dass ich selber viele Jahre an Genen gearbeitet habe. Also bei den Genen ist es ja so wie im Fußball, jeder spricht mit, nicht? Also in Deutschland, wo ich ja herkomme, haben wir 80 Millionen Einwohner und man sagt dann immer so, wir haben 80 Millionen Fußballtrainer, die alles besser wissen am Fernsehschirm, nicht? Und bei den Genen ist es auch so ein bisschen. Und wir haben viele Bücher in den letzten 30, 40 Jahren gesehen, die zum Teil Bestseller waren, wo Leute über Gene was geschrieben haben. Zum Beispiel Richard Dawkins hat mal einen Weltbestseller geschrieben in den 80er Jahren, das egoistische Gen. Der Witz ist, Herr Dawkins hat nie an Genen geforscht. Herr Dawkins ist zwar Biologe, aber nicht Genetiker. Ich selber habe viele Jahre an Genen geforscht. Und Herr Dawkins hat in seinem Buch Das egoistische Gen die ganz fatale und völlig falsche Lehre vertreten, dass Gene erstens egoistisch seien und zweitens, dass sie sozusagen das Programm für alles, was dann aus dem Leben wird, schon in sich tragen. Und das, beides ist falsch. Gene sind nicht egoistisch, sondern sind Kooperatoren. Ein Gen allein kann überhaupt nichts machen, sondern jedes dieser 23.000 Gene, die wir in uns tragen, ist auf viele Helfermoleküle angewiesen, damit ein Gen in Fahrt gebracht werden kann, damit ein Gen abgeschrieben werden kann, transkribiert werden kann, wie das in der Fachsprache heißt. Da müssen ein, zwei Dutzend Helfermoleküle zusammenarbeiten, damit das überhaupt stattfinden kann. Ein Gen alleine kann gar nichts und ist also deswegen auch nicht egoistisch, sondern Gene sind Kooperatoren. Und die Gene sind auch Kommunikatoren aus den Gründen, die ich schon gesagt habe, nämlich weil sie Signale aus der Umwelt empfangen. Jedes Gen hat nicht nur die Strecke, die abgelesen wird, wo die eigentliche Information drin steckt, die sogenannte kodierende Region, sondern jedes Gen hat einen Genschalter vorangestellt, so wie beim Licht, nicht? So ein Dimmer. Und dieser Genschalter, der entscheidet darüber, ob das nachfolgende Gen stärker abgelesen wird oder schwächer abgelesen wird. Und dieser Genschalter, der ist so eine Art Landepiste für Botenstoffe, die aus der Sicht des Gens von außen kommen und die jetzt an diesen Genschalter anbinden können. Und abhängig davon, welche Botenstoffe, die heißen in der Fachsprache Transkriptionsfaktoren, abhängig davon, welche dieser Botenstoffe an den Genschalter anbinden, wird das nachfolgende Gen stärker aktiviert oder inaktiviert. Und die Frage, was nun an diese Genschalter anbindet, das entscheiden jetzt zum Beispiel solche Fragen wie Ernährung oder die sozialen Beziehungen, die wir zu unseren Mitmenschen haben, die Umwelt, ob wir Giften ausgesetzt sind. Alle diese Einflüsse, die aus der Umwelt kommen, wirken in den Körper hinein und entscheiden dann im Körper, ob bestimmte Gene den Genschalter andrehen oder abdrehen, nicht? Und das heißt, das ist also, deswegen sind Gene auch Kommunikatoren. Und wir hatten ja mal so in den 80er, 90er Jahren diese alte Diskussion, Gene oder Umwelt. Also beeinflusst jetzt die Gene, ob wir depressiv werden oder nicht, ob wir Krebs entwickeln oder nicht, oder ist es die Umwelt? Und das ist ein völlig falscher Gegensatz, das ist altes Denken. Das hat eben dieses Buch damals aufgebrochen, sondern Gene machen nur zusammen mit der Umwelt einen Sinn. Und Umwelt ist für uns nur das, was dann eben zusammen mit den Genen in uns die Biologie verändern kann. Also die beiden, Gene und Umwelt, sind ein unzertrennbares Paar. Das kann man nicht gegeneinander stellen, sondern die wirken miteinander und produzieren miteinander entweder unsere Gesundheit oder sie produzieren eben Gesundheitsstörungen.
Sie schreiben im Kapitel über Schmerzerfahrungen: Die Patienten haben ein Recht darauf, verstanden und richtig behandelt zu werden. Doch beim Lesen dieses Buches wird einem an vielen Stellen klar, dass das bei rein schulmedizinisch-organisch-körperlichen Behandlungen oft nicht der Fall ist, dass die Patienten eben verstanden und richtig behandelt werden. Deshalb wundere und ärgere ich mich auch immer wieder, dass vieles von dem, was Sie vor 16 Jahren schon geschrieben haben, bis heute in der ärztlichen Behandlung einfach nicht zur Kenntnis genommen wird. Mit teils gravierenden Folgen für die Patienten, Patientinnen, die schlicht und einfach falsch behandelt werden. Abgesehen davon entstehen enorme Kosten die bestenfalls den Krankenhausbetreibern oder der Pharmaindustrie etwas bringen, aber nicht den Patientinnen. Deshalb war es mein Wunsch, einige wichtige Themen aus diesem Buch zu besprechen. Und ich möchte mit etwas beginnen, das jede und jeder von uns kennt, die Verschreibung von Medikamenten. Schulmedizin bedeutet ja über weite Strecken, man bekommt ein Rezept, darauf werden Pillen verschrieben und die soll man etwa dreimal am Tag schlucken, egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob Maurer oder Buchhalter. In diesem Buch habe ich gelernt und erfahren, dass es aber unterschiedliche Entgiftungstypen gibt und dass je nach Entgiftungstyp eine ganz andere Dosis verschrieben werden müsste. Wie ist das mit der Entgiftung, Herr Professor Bauer?
Ja, also mir ist wichtig, dass wir nicht hier, oder ich jedenfalls möchte nicht den Eindruck erwecken, als hätte ich was gegen Medikamente. Wir verdanken ja der Schulmedizin, zu der ich selber gehöre, ich bin ja schulmedizinisch ausgebildet, wir verdanken der Schulmedizin sehr, sehr viel Gutes und ohne die modernen Medikamente könnten wir bei vielen Gesundheitsstörungen den Menschen gar nicht helfen. Denken wir nur an die Antibiotika, wenn wir jetzt eine schwere Infektion haben mit einem Bakterium, dann brauchen Kinder, die eine Mittelohrentzündung haben, nicht, die früher dann taub geworden sind, weil man das nicht behandeln konnte, können wir heute so einem Kind ein Antibiotikum geben und können das Gehör erhalten, obwohl da eine schwere Entzündung drin war oder eine Lungenentzündung, an der man früher schnell mal gestorben ist, nicht? Wir haben viele gute Medikamente gegen Krebs. Wir haben auch in der, nicht jeder Krebs ist gleich gut behandelbar durch Medikamente. Das hängt, jeder Krebs ist anders. Das hängt vom, im Einzelfall davon ab, worum es geht. Wir haben ganz gute Medikamente auch in der Psychiatrie. Wenn jemand eine sehr schwere Depression hat, dann überlegt man sich als gewissenhafter Arzt schon, ob der Patient davon profitieren kann oder die Patientin, dass man ein Mittel gibt, damit endlich wieder mal der Betroffene schlafen kann oder so. Also nichts Generelles gegen Medikamente, aber die Medikamente, die wir nehmen, müssen wieder ausgeschieden werden oder wie man so schön sagt, entgiftet werden. Also wir nehmen diese Mittel ein und die Leber in Zusammenarbeit mit der Niere muss dafür sorgen, dass diese Medikamente auch den Körper wieder verlassen, weil wenn diese Konzentrationen immer mehr ansteigen würden bei Herzmedikamenten, bei Psychopharmaka, bei anderen Mitteln, dann würden diese Medikamente am Ende giftig wirken. Nicht? Der große Arzt des Mittelalters, Paracelsus, hat ja diesen berühmten Satz gesagt, nur die Dosis macht, ob ein Ding ein Gift ist. Nicht? So, und da hat er auch recht gehabt. Und jetzt ist es so, diese Entgiftung, die ist nicht bei allen Menschen gleich. Diese Entgiftung wird durch Gene gemacht, die in der Leber sitzen, die vor allem in der Leber aktiviert werden, diese Entgiftungsgene. Und da gibt es verschiedene Varianten bei diesen Genen, so dass es Menschen gibt, die haben Entgiftungsgene, die sehr stark arbeiten, sogar manchmal so stark, dass gar kein richtiger Wirkspiegel im Körper entsteht von einem Medikament, dass das alles sozusagen viel zu schnell wieder ausgeschieden wird. Und es gibt Menschen, die haben Varianten bei den Entgiftungsgenen, die sehr schwach arbeiten, die sogenannten schwachen Entgifter oder in der englischen Fachsprache poor metabolizer, schwache Entgifter. Und immerhin bis zu einem Drittel etwa der Bevölkerung sind sogenannte schwache Entgifter, das ist genetisch festgelegt. Und bei diesen Menschen müsste man bei verschiedenen Medikamenten, bei Herzmedikamenten, aber vor allem auch bei Psychopharmaka, niedere Dosen geben. Und das ist ein Punkt, den ich in diesem Buch auch erwähnt habe, dass die heutige Medizin bis heute, das Buch ist ja schon vor 16 Jahren zum ersten Mal erschienen, dass wir immer noch die Ärzte, die diese Problematik kennen, wir kämpfen immer noch dafür, dass das ernst genommen wird, dass wir nicht allen Menschen die gleiche Dosis geben, egal ob sie gute Entgifter sind oder schwache Entgifter sind. Ich habe in der Medizin oft erlebt, dass zum Beispiel ein Arzt ein Antidepressivum gegeben hat, dann hat der Patient es eingenommen, dann hat der Arzt den Spiegel bestimmen lassen im Blut, ob der Wirkspiegel dieses antidepressiven Medikaments richtig eingestellt ist. Und dann hat er festgestellt, da ist überhaupt kein Wirkspiegel da. Das Medikament ist gar nicht nachweisbar. Was macht der Arzt? Er sagt zu seinem Patienten, ich habe in Ihrem Blut keinen Wirkspiegel nachweisen können. Sie haben das Medikament gar nicht eingenommen. Dann sagt der Patient, doch, ich habe das eingenommen. Der Arzt sagt, nein, das kann gar nicht sein, denn wir haben es im Labor untersuchen lassen. Sie haben gar keinen, von diesem Medikament ist in Ihrem Blut nichts da. Und der Fall, hier kann der Fall gewesen sein, und das habe ich oft erlebt, dass es sich um einen Patienten handelte, wo die Entgiftung so stark war, dass kaum hat der Patient das Mittel eingenommen, es schon wieder ausgeschieden war. Das heißt, es hatten beide recht. Der Arzt sagt, ich sehe keinen Wirkspiegel. Der Patient hat aber auch wahrheitsgemäß gesagt, ich habe das Medikament eingenommen. Und das, so etwas könnte man sozusagen aufklären, wenn man wüsste, dieser Patient ist ein überstarker Metabolizer, das sind die besonders starken Entgifter, oder eben umgekehrt, dass der Patient ein Mittel einnimmt in einer Dosis, die für viele Menschen die richtige Dosis ist, für ihn aber nicht, weil er ist ein schwacher Entgifter und er wird mit einer ganz normalen Dosis einen viel zu hohen Wirkspiegel im Blut aufbauen und wird jetzt Nebenwirkungen bekommen, zum Beispiel Rhythmusstörungen oder schwere andere Nebenwirkungen, nicht? Und dann wird der Patient sich melden und wird sagen, ich habe Nebenwirkungen, ich habe Mundtrockenheit, Verdauungsstörungen, ich habe Herzstolpern. Und der Arzt sagt, das kann gar nicht sein, die Dosis, die ich Ihnen gegeben habe, die ist gar nicht hoch genug. Aber tatsächlich ist es so, dass vielleicht dieser Patient ein schwacher Entgifter war und mit den niederen, obwohl er nur niedere oder normale Dosen bekommen hat, einen zu hohen Wirkspiegel in seinem Körper hat. Und wir müssten eigentlich in der Medizin darauf Rücksicht nehmen. Das heißt, wir müssen, so wie wir die Blutgruppe bestimmen lassen, bei jedem Patienten für den Fall, dass er eine Blutkonserve braucht, so sollte man bei Menschen, die Medikamente einnehmen müssen, die durch diese Entgifterenzyme entgiftet werden, vorher auch bestimmen, ob es sich um einen durchschnittlichen Entgifter handelt oder ob es sich um einen Menschen mit einer überstarken oder zu schwachen Entgiftungsfunktion handelt. Und dann müsste man die Dosis der Medikamente dementsprechend anpassen.
Also das wäre eine Grundvoraussetzung, dass jeder und jede von uns wissen würde, was für ein Entgiftungstyp bin ich. Weil wenn ich ein Überstarker bin, bekomme ich also, dann reicht die normale Dosis nicht. Mhm. Und das Problem aber ist besonders bei den schwachen und ganz schwachen Entgiftern, dass die eine Dosis bekommen, die dann vierfach, fünffach oder bis ums Zehnfache überhöht ist.
Genau, ja. Also 10% der Bevölkerung sind sehr, sehr schwache Entgifter. Da können bereits niedere Dosen eine Vergiftung machen. Und etwa 30% der Bevölkerung sind mittelschwache Entgifter. Da müsste man auch die Dosis anpassen. Das heißt, diese Menschen bräuchten eigentlich kleinere Dosen bei bestimmten Medikamenten, wie zum Beispiel Psychopharmaka oder Beta-Blocker und ähnliche Medikamente. Ja.
Über Nebenwirkungen werden wir später noch ausführlicher sprechen. Jetzt ein anderes Beispiel, auch für eine höchst fragwürdige, zwar spektakuläre, aber medizinisch umstrittene Behandlung. Das ist Angelina Jolie. Vielleicht erinnern Sie sich, 2013, da berichteten alle Medien, nicht nur die Boulevardmedien, auch die sogenannten seriösen Medien, davon, dass sich die US-amerikanische Schauspielerin beide Brüste entfernen ließ. Grund dafür war, das wurde weniger klar geschrieben, Angst, große Angst, wahrscheinlich Todesangst. Denn Angelina Jolie trug eine bestimmte Mutation des Tumorsuppressorgens BRCA1 in sich und ging davon aus, dass sie an Krebs sterben würde und dass das Brustkrebsrisiko durch eine Brustamputation ausgeschaltet werden könne. Und deshalb entschloss sie sich zu diesem drastischen Eingriff, sich beide Brüste wegschneiden zu lassen und zwei Jahre später auch beide Eierstöcke. Dieses Vorgehen und vor allem die breite Berichterstattung hat in der Bevölkerung die Meinung bestärkt, für Krebs seien Gene verantwortlich, Krebs sei vererbbar, Krebs sei eine Erbkrankheit. Professor Bauer, wie ist das mit dem Zusammenspiel von Krebs und Genen, speziell vielleicht müssen wir das einschränken auf Brustkrebs, weil Krebs ja natürlich sehr viele Formen haben kann.
Also dieses Zusammenspiel ist komplex und es ist schon richtig, dass man Gene untersucht, die das Risiko erhöhen, an einer bestimmten Tumorart zu erkranken. Wir wissen heute, dass dieses BRCA-Gen, da gibt es BRCA1, BRCA2-Gen, dass wenn da eine bestimmte Mutation vorliegt, dass das Risiko an Brustkrebs zu erkranken etwas erhöht ist. Aber nicht so, dass man sagen kann, wenn man diese Mutation hat, kriegt man sicher Krebs, sondern auch bei diesen Frauen ist der Lebensstil sehr wichtig. Wir wissen, dass es ganz wichtige Lebensstilfaktoren gibt, die das Krebsrisiko erhöhen. Das ist gesichert, das ist nicht Spekulation. Also durch Studien gesichert ist zum Beispiel, dass Übergewicht zu haben das Krebsrisiko erhöht. Wir wissen, dass Alkoholkonsum das Krebsrisiko erhöht, und zwar auch regelmäßiger, mäßiger Alkoholkonsum. Also nicht nur die richtigen Säufer sind betroffen, sondern auch die, die regelmäßig jeden Tag ihr Alkohol trinken in mäßigen Dosen. Auch das ist erhöht ein bisschen das Krebsrisiko. Dann natürlich das Rauchen ist ein erhöhtes Krebsrisiko. Und das sind natürlich Dinge, dann Fleischkonsum ist mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden. Das hat die WHO jetzt auch noch mal endlich bestätigt, nachdem wir schon seit vielen Jahren Studien kennen, die zeigen, dass also Fleischkonsum das Krebsrisiko erhöht. Das heißt, das sind lauter Faktoren, da können wir Einfluss drauf nehmen. Wir selber können also durch die Art, wie wir leben, das Krebsrisiko mindern. Es bleibt natürlich so trotzdem, dass viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, auch Einfluss auf das Krebsrisiko haben. Denken Sie nur an die Strahlung, an die Umweltstrahlung. Wenn ein Atomkraftwerk explodiert, nicht, und riesige Mengen Radioaktivität in die Umwelt lässt und in die Nahrungsmittel, die wir dann essen, da wird natürlich auch ein Krebsrisiko erzeugt, das wir dann nicht mehr steuern können. Das heißt, man kann jetzt nicht etwas sagen, jeder, der eine Tumorerkrankung hat, ist aufgrund seiner Lebensführung selber schuld. Das wäre völliger Quatsch, weil ganz viele Faktoren, die wir auch nicht beeinflussen können, zu Tumor führen können. Eben zum Beispiel solche Umweltfaktoren und natürlich auch bestimmte genetische Risiken, die für sich alleine aber noch keinen Krebs machen können. Sondern es geht immer auch hier um das Zusammenspiel von Genen und Umwelt. Und wichtig ist aber, dass wir natürlich auf die Faktoren Einfluss nehmen durch unsere Lebensführung, die wir beeinflussen können. Und das ist nun mal, dass wir uns bewegen, dass wir Übergewicht vermeiden, dass wir nicht rauchen, dass wir den Alkoholkonsum so weit wie möglich runterfahren und dass wir weniger Fleisch essen.
Das genetische Risiko wird aber generell überschätzt, in der Regel.
Ja. Also, da auf jeden Fall, nicht, diese Frau hätte sich die Brüste nicht entfernen lassen müssen. Wir wissen heute ganz sicher, dass auch Frauen, die diese beiden Gene haben, diese Risikogene, dass die im Grunde auch gesund bleiben können, wenn sie gesund leben. Das gibt keinen Grund, sich da vorher die Brüste vorsorglich entfernen zu lassen. Und bei verschiedenen Erkrankungen werden diese genetischen Risiken, auch beim Alzheimer zum Beispiel, ich war in den 90er Jahren selbst in der Alzheimer-Forschung aktiv und habe das auch damals erlebt. Es gibt beim Alzheimer auch so Gene, die das Risiko für die Alzheimer-Erkrankung ganz gering erhöhen. Ja. Aber die meisten Menschen, die heute an Alzheimer erkranken, erkranken nicht an Alzheimer, weil sie bestimmte Defekte in den Genen haben, sondern weil bestimmte Lebensumstände nicht eine Rolle spielen. Mhm. Zum Beispiel Traumatisierungen in der Kindheit. Wir wissen heute, dass Gewalterfahrungen, Traumatisierungen, schwere Erlebnisse, fürchterliche Einschläge ins Leben, also traumatische Erfahrungen können auf das Gehirn einwirken, können das Gehirn schwächen und können viele Jahre später das Risiko erhöhen, dass es dann zum Beispiel unter anderem zu einer Demenzerkrankung kommt.
Noch speziell zu diesem Brustkrebsgen BRCA1 oder 2, da schreibt das staatliche Krebsforschungsinstitut in den USA, das National Cancer Institute, ein positives Testergebnis kann nichts darüber aussagen, ob die Person tatsächlich an Krebs erkranken wird. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Von 10 Frauen mit dieser Genmutation wird höchstens eine an Krebs erkranken. Das heißt, 9 bleiben gesund.
Ja.
Also auch hier eine völlig andere Sichtweise, als wenn man sagt, die Gene, die bestimmen dein Schicksal und du kannst da ja, nichts machen.
Also wir haben durch die Möglichkeit, durch die Art, wie wir leben, die Arbeitsweise unserer Gene eben zu beeinflussen. Und deswegen ist gesunde Lebensweise eben sehr, sehr wichtig.
Da geht es eben nicht um Schuld, sondern eben auch um Verantwortung, um Gestaltungsmöglichkeiten.
Ist um Freiheit.
Um Freiheit,
jeder
um Selbststeuerung.
Ich bin immer dafür, dass wir niemandem vorschreiben, wie er leben soll. Auch heute Abend bleiben Sie locker, leben Sie so weiter, wie Sie wollen. Lassen Sie einfach mal das, was wir jetzt hier miteinander erzählen, auf sich wirken. Und irgendwann in Ihrem Leben werden Sie den richtigen Moment spüren, dass Sie sagen, jetzt möchte ich mal was ändern. Ja? Aber bleiben Sie locker und frei. Also verkrampfen Sie sich jetzt nicht, wenn Sie hören, dass es solche Einflussfaktoren gibt, sondern nehmen Sie das mal mit und lassen Sie das ein bisschen in sich gären. Und irgendwann werden Sie spüren, ach, ich habe eigentlich Lust, mal besser für mich zu sorgen. Und das macht Freude.
Ein ganz anderes Beispiel wiederum, wie Beziehungen die Gene steuern und beeinflussen. Da gibt es ein sensationelles Forschungsergebnis, wie Beziehungen unsere Gene positiv, also zu unserem Wohl, für unsere Gesundheit beeinflussen. Und dieses Forschungsergebnis hat Michael Meaney geliefert, den Sie auch ausführlich zitieren. Und ich habe auch den Eindruck, eben, Sie haben das vor über 16 Jahren geschrieben, es ist viel zu wenig bekannt. Was hat Michael Meaney denn herausgefunden?
Ja, Michael Meaney ist ein kanadischer Forscherkollege, den ich auch persönlich kennenlernen konnte. Ich habe ihn in Freiburg auch zu Gast gehabt und wir konnten mit ihm uns auch austauschen. Und er hat herausgefunden, er hat sich mit einem Gen beschäftigt, was man als ein Anti-Stress-Gen bezeichnen könnte. Und dieses Anti-Stress-Gen ist wichtig, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Depression. Wir wissen, dass Menschen, die immer wieder mal eine Depression bekommen, dass da das Stresssystem sehr empfindlich eingestellt ist. Das heißt, Menschen, die im höheren Risiko sind, immer wieder mal in eine Depression einzubrechen, in eine richtige depressive Erkrankung einzubrechen, das sind Menschen, die sich sehr stark selber, solange in den Zeiten, wo sie keine Depression haben, sich sehr stark unter Druck setzen, die sehr leistungsorientiert sind, sehr pflichtbewusst sind, sind also eigentlich alles positive Eigenschaften.
Aber hohe Stresslevel.
Genau, die sich also selber sehr stark fordern und deswegen in sich ein Stresslevel aufbauen. Ich darf keinen Fehler machen, ich muss es den anderen immer recht machen, ich darf nicht Nein sagen. Das sind so Menschen, die praktisch immer unter einem Druck stehen. Und diese Menschen, das weiß man aus Forschungsstudien, diese Menschen, die so quasi immer unter so einem Stressdruck sich selber stellen und auch von anderen sich stellen lassen, die können leichter eine Depression kriegen. Jetzt ist die Frage, was macht das mit unserem Körper? Oder was ist die Ursache? Warum sind die in so einem Stress? Und jetzt ist so, wenn wir unter Druck gesetzt werden, dann gehen in uns, und wenn wir wissen, jetzt darf ich keinen Fehler machen, jetzt muss ich besonders gut sein und muss den anderen besonders gut gefallen, dann baut unser Gehirn, aktiviert Stressgene und schüttet Stressbotenstoffe, vor allem Cortisol, aus. Und jetzt ist es so, bei einem gesunden Menschen wird dieser Stress, dieser aufgebaute Stress wieder abgebaut. Das heißt, das Cortisol, das Stresshormon Cortisol, was in unserem Körper kreist, das wird im Gehirn wahrgenommen. Das Gehirn merkt jetzt, aha, wir haben Stress aufgebaut, jetzt ist die richtige Zeit, auch wieder Stress abzubauen. Und dann aktiviert das Gehirn ein Anti-Stress-Gen. Und dieses Anti-Stress-Gen muss also aktiv werden, damit der Stress wieder abgebaut werden kann. Dazu muss dieses Anti-Stress-Gen abgelesen werden. Es muss aktiviert werden können. Und Michael Meaney hat gefunden, dass der Genschalter dieses Anti-Stress-Gens, dass der bei der Geburt belegt ist, der ist blockiert, sodass das frisch geborene Baby das Anti-Stress-Gen nicht gut einschalten und den Stress damit nicht gut abschalten kann. Und das beobachten wir auch bei Säuglingen. Säuglinge kann man leicht stressen, die schreien dann. Und es ist, wenn sie leicht stressbar sind, dann ist es manchmal sehr schwierig, den Säugling wieder zu beruhigen. Jetzt ist die Frage, was soll das? Warum hat die Natur das so gemacht? Warum hat die Natur bei Säugetieren und bei uns Menschen, wir sind ja auch Säugetiere, Warum ist bei frisch geborenen Säuglingen der Stressapparat leicht anzuschalten und warum ist das Anti-Stress-Gen blockiert, sodass der Säugling nicht leicht runterkommen kann? Und der Grund ist eben, dass der Genschalter blockiert ist. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die 23.000 Gene alle einen Genschalter haben und dass an diesem Genschalter Botenstoffe von außen ankommen, sodass das nachfolgende Gen angeschaltet werden kann. Und das funktioniert beim Anti-Stress-Gen nicht, weil der Genschalter blockiert ist. Und Michael Meany hat jetzt gefunden, wenn der Säugling in den ersten Tagen und Wochen und Monaten nach der Geburt viel Liebe erhält, also auf dem Arm getragen wird, die Brust bekommt, immer wieder merkt, dass man sich um ihn kümmert, liebevoll, geschützt ist, zärtlich ist mit dem Säugling, dann wirkt das auf den Körper des Säuglings so ein, dass der Genschalter des Anti-Stress-Gens entblockiert wird. Der wird jetzt freigeschaltet. Ja? Das heißt, durch die Liebe und Fürsorge und Zärtlichkeit, die der Säugling erhält, das ist nicht heiße Luft, sondern das macht was mit der Biologie des Säuglings, nämlich mit den Genen im Säugling, und führt dazu, dass ein Anti-Stress-Gen, was in der Lage ist, den Stress im Säugling wieder runterzufahren, dass dieses Anti-Stress-Gen, dass die Blockade da beseitigt wird, dass es entblockiert wird und dass jetzt der Säugling auch den Stress wieder runterfahren kann. Und Menschen, die später im Leben ein höheres Risiko für Depression haben, bei denen hat man gefunden, da ist diese Blockadeentfernung im Anti-Stress-Gen, die hat da nicht so gut geklappt. Nicht? Mhm. Und es ist nun mal so im Leben, dass nicht alle Familien, die einen Säugling haben, in guten Verhältnissen leben. Viele haben mit Arbeitslosigkeit zu tun oder mit Not oder da ist eine psychische Erkrankung in der Familie oder Streit. Viele Faktoren können heute, gerade in unserer Zivilisation, wo so viel Druck herrscht, ja, da können auch junge Familien unter Druck kommen, sodass die Familie nicht so die Kraft hat, dem Säugling alles zu geben, was er braucht, weil die Eltern selber so im Stress sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir soziale Verhältnisse schaffen in unseren Ländern, die es jungen Familien, vor allem Müttern, aber auch natürlich den Vätern, die den Stress rausnehmen, damit diese Väter und Mütter sich um ihre Säuglinge gut kümmern können, dass in den ersten Monaten eine gute Fürsorge, liebevolle Fürsorge geleistet werden kann, sodass in diesem Säugling die Genschalter richtig eingestellt werden. Vor allem, dass die Anti-Stress-Gene schön aktiviert werden können. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann wird dieser Mensch, der jetzt langsam heranwächst, später dieses Anti-Stress-Gen auch nicht richtig aktivieren können. Und diese Menschen haben ein erhöhtes Risiko, Depressionen zu bekommen. Weil das sind dann Menschen, die später, das kennen wir ja alle von uns selber, nicht? Du fährst hoch, du wirst in Stress gebracht, man macht Druck, man bedroht dich mit Entlassung oder Kündigung und alles, was so das Leben an Stress mit sich bringt. Und du hast keine Möglichkeit, wieder runterzukommen von dem Stress, weil dein Anti-Stress-Gen blockiert ist. Und deswegen ist es wichtig, dass unsere Anti-Stress-Mechanismen, dass die freigeschaltet sind, dass wir, wenn wir mal Stress haben, auch wieder runterkommen können. Und das wird früh im Leben, wird es bereits eingestellt. Und je mehr Unterstützung, Fürsorge, Zärtlichkeit das ganz kleine Kind bekommt, desto resistenter wird dieses Kind später ins Leben gehen und mit dem Stress auch ganz gut klarkommen. So ein Kind wird hinterher sagen, wenn es erwachsen ist, okay, da ist es jetzt schwierig, aber ich schaffe das schon, ich vertraue mir selber, ich habe die Kraft, da durchzukommen. Und jemand, der aber in der frühen Lebensphase wenig Unterstützung hatte, wenig Zärtlichkeit, wenig Schutz hatte, der wird zeitlebens immer das Gefühl haben, oh, jetzt geht die Welt unter, wenn es schwierig wird.
Das ist ein unglaubliches Forschungsergebnis, dass diese frühe mütterliche, körperlich spürbare Zuwendung das Anti-Stress-Gen überhaupt erst aktiviert und dass das den Menschen ein Leben lang, also auch im Erwachsenenalter, vor überschießenden Stressreaktionen schützt.
Aber wir versuchen in der Medizin durch Psychotherapie dieses fehlende Vertrauen in die eigene Resistenz, diese fehlende Resilienz, diese fehlende Widerstandskraft nachreifen zu lassen. Das heißt, wenn wir viele, viele Menschen haben ja keine ideale Kindheit gehabt, ich auch nicht. Ja? Aber man kann später durch verschiedenste neue gute Erfahrungen, unter anderem auch durch Psychotherapie, wie wir sie in der Medizin und in der Psychologie anwenden. Durch Psychotherapie kann man, wenn man zum Beispiel ein Jahr oder anderthalb oder zwei Jahre regelmäßig mit einer Psychotherapeutin oder mit einem Psychotherapeuten arbeitet, kann durch diese Gespräche in den betroffenen Patienten diese innere Stärke nachreifen. Das heißt, das, was in der frühen Kindheit oder in der Kindheit sich nicht entwickeln konnte, das kann in einer Psychotherapie sich nachentwickeln, sodass diese Kraft dann später doch noch entsteht. Nicht? Worte, wir sind ja heute so materialistisch eingestellt, dass wir glauben, wenn in so einer Psychotherapie wird ja vor allem mit Worten gearbeitet, dann wir denken heute, ach, Worte sind Schall und Rauch, ja, ein Medikament, das kann ich wiegen, das ist etwas rechts, wie die Schwaben sagen, glaube ich. Also, aber Worte, das ist ja nichts Seriöses. Das ist auch so ein altes Denken, so ein, mit dem ich mit meinen Büchern aufgeräumt habe, weil wir aus der Forschung wissen, das, was wir uns gegenseitig sagen als Menschen, was heißt denn Beziehung, soziale Beziehung, was ist denn das? Das besteht sehr viel aus Worten, nicht nur, auch aus was tun für den anderen, das ist schon auch wichtig, aber auch aus was sagen. Ja? Und auch im Arzt-Patienten-Verhältnis, sehr vieles besteht aus Worten. Ich empfehle Ihnen, das zu machen, das könnte Ihnen schaden, das könnte Ihnen nützen, das sind ja alles Worte. Ja? Und die Art, wie wir uns mit Worten gegenseitig beschenken, oder malträtieren, je nachdem. Diese Worte verändern unser Gehirn. Sie haben vorhin den Eric Kandel zitiert, den Nobelpreisträger für Medizin. Eric Kandel, der sagt immer vor seinen Vorträgen am Anfang, so als kleinen Warm-up-Witz, ja, sagt er immer, after this talk, also nach seinem Vortrag, your brain will not be the same as before. Das heißt auf Deutsch, also wenn ich den Vortrag gehalten haben werde, das heißt, er hat Worte auf die Leute losgelassen, und wenn ich fertig bin mit meinem Vortrag, wird Ihr Gehirn nicht mehr das gleiche sein wie vorher, sagt der Nobelpreisträger. Warum hat er recht? Weil Worte, die wir uns sagen, verändern unser Gehirn. Das heißt, unsere fünf Sinne nehmen das auf, was der andere sagt. Und unser Gehirn deutet das. Ist das Unterstützung, was der jetzt gesagt hat? Oder will der mich lächerlich machen? Will der mich verarschen? Oder will er mich kränken? Ja? Und unabhängig davon, was der Inhalt der Worte ist, abhängig davon reagieren die Gene unseres Gehirns. Das ist ganz irre. Das heißt, ich kann durch die Art, wie ich mit Ihnen oder mit Ihnen hier spreche oder wenn ich meine Patienten sehe, durch die Art, wie ich als Arzt oder als Psychotherapeut mit meinem Patienten umgehe, kann ich durch die Art, wie ich das mache, seine oder ihre Gene verändern. Nicht? Und deswegen kann man also durch gute Psychotherapie, man muss die Ausbildung zum Psychotherapeuten haben, eine gute Ausbildung haben. So, ich hatte das Glück in meinem Leben, ich bin sowohl als Körperarzt als auch als psychotherapeutischer Arzt einigermaßen gut ausgebildet. Und man kann also, wenn man eine gute psychotherapeutische Ausbildung hat, kann man in der Psychotherapie Einfluss auf die Gene seines Patienten nehmen. Mhm. Nicht? Und zwar so, dass die Gesundheit gestärkt wird, unter anderem zum Beispiel die Anti-Stress-Gene wieder aktiviert werden können, sodass in diesem Patienten so ein Gefühl ist, ja, ich tue mich zwar schwer, wenn ich unter Druck gerate, aber ich habe das Vertrauen, dass ich das schaffen kann. Und wenn ich mal an dem Punkt angekommen bin, dann sind meine Anti-Stress-Gene in Ordnung.
Also diese Forschungen von Michael Mini, die sind ein Beispiel dafür, wie gute zwischenmenschliche Beziehungen unsere Gene zu unserem Wohl, für unsere Gesundheit beeinflussen.
Und wie Mangel an Zuwendung auch eben Störungen der Gesundheit machen kann.
Eben dazu möchte ich kommen, dass das Umgekehrte natürlich auch gilt. Schlechte Beziehungserfahrungen beeinflussen unsere Gene ebenfalls. Auch ein Beispiel, das ja für viele ältere Menschen, also Menschen meiner Generation, sehr typisch ist. Sie wurden als Kinder geschlagen, geprügelt, geohrfeigt, körperlich bestraft, misshandelt. Das war damals normal in den 40er, 50er, 60er Jahren. Und das hat, das beschreiben Sie auch in diesem Buch, das Gedächtnis des Körpers, Folgen für das sogenannte Schmerzgedächtnis. Können Sie uns dafür ein Beispiel geben oder erklären?
was ja, das Schmerzgedächtnis ist. Juckt mich jetzt gerade noch was eben gerade zu diesem Punkt zu sagen. Wir in unseren beiden Ländern, Sie hier in Österreich und wir bei uns in Deutschland, wir haben ja momentan wieder so eine bestimmte politische Gruppen, so populistische Gruppen, vor allem da auf dem rechten Rand. Ich bin sowohl gegenüber Links- als auch Rechtsextremisten sehr kritisch, aber in diesem Falle geht es jetzt um den rechten Rand, die so ein bisschen wieder Zackigkeit reinbringen wollen, ja, ins Leben. Also soll wieder Recht und Ordnung herrschen und Zackigkeit. Und die wollen alte Verhältnisse wiederherstellen. So als wäre das, was wir früher hatten, nicht, im Dritten Reich und danach, die Zackigkeit und die alten, als wäre das so toll gewesen. Und das, dieser Gedanke, den möchte ich jetzt schon aussprechen, wo Sie über das Schlagen sprechen. Früher wurden Kinder enorm viel geschlagen, gerade im Faschismus. Ja, aber auch schon davor. Also das Schlagen von Kindern ist keine Erfindung der Faschisten gewesen. Das gab es schon davor. Aber die haben es wirklich auf die Höhe getrieben, zur Spitze getrieben. Und in den Jahren nach dem Krieg sind ja die Eltern die gleichen geblieben und die Lehrer auch die gleichen. Und ich wurde als Kind noch geschlagen in der Grundschule. Ja. Und die meisten Eltern haben damals auch geschlagen. Und wir wissen heute aus der neurowissenschaftlichen Forschung, dass das verheerend ist. Die Folgen sind verheerend. Ja. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Einmal muss man sich klar machen, ein Kind zu schlagen bedeutet natürlich, dass dieses Kind, das sich ja nicht wehren kann und jetzt stark geschlagen wird, im Grunde in einer Traumasituation ist, weil es ja überhaupt keine Möglichkeit hat, aus diesem Horror zu entkommen. Es ist ja viel zu schwach. Ja? Also es kriegt eine gewisse Traumatisierung ab. Das Zweite ist eine Erniedrigung. Jemanden zu schlagen bedeutet, ich bin nichts wert. Ich bin ein Nichts, mich kann man einfach so behandeln. Das Dritte ist, der Körper merkt sich die Schläge. Die körperliche Gewalt, die wir erfahren, die wird abgespeichert in einem Schmerzgedächtnis. Deswegen auch der Titel, das Gedächtnis des Körpers. Und viele Patienten, die ich sehe, die chronische Schmerzen haben, schwere chronische Schmerzen im Rücken, im Gesichtsbereich, vor allem in diesen beiden Zonen, und wo man nichts findet, wo der Arzt, der reine Körperarzt sagt, Sie haben nichts. Der Patient sagt, aber ich habe fürchterliche Schmerzen. Ich habe jeden Tag Rückenschmerzen, ich kann nicht schlafen nachts und so weiter. Aber der Arzt findet nichts. Ja. Wir wissen, dass das die Spätfolgen von körperlichen Gewalterfahrungen sind. Und viele meiner Patienten, die solche chronischen Schmerzen haben, die nennt man somatoforme Schmerzstörung, so heißt es in der Fachsprache. Das ist also chronischer Schmerz, ohne dass ich am Ort des Schmerzes was finde. Der Ort des Schmerzes ist nämlich das Gehirn. Da haben sich diese Schmerzgedächtnisspuren, die kann man heute nachweisen, die sitzen im Gehirn. Und die schicken den Schmerz wieder in den Körper rein. Das heißt, wenn das Kind über viele Jahre geschlagen wurde und körperliche, reale Schmerzen erlebt hat, dann wird das im Gehirn abgespeichert. Und später, wenn das Leben in schwierigen Krisenphasen, das Leben ausweglos erscheint oder schwierig geworden ist, dann wird dieser Schmerz reaktiviert und wieder in den Rhein geschickt. Und deswegen sind also Kinder zu schlagen. Es gibt noch einen vierten Grund, warum das schlecht ist. Kinder, die geschlagen werden, schlagen selber später auch. Das heißt, Jugendliche, die dann gewalttätig werden, die alte Leute angreifen oder beim kleinsten Anlass zuschlagen, das sind oft Kinder, die selber geschlagen wurden. Nicht? Das heißt, also, es gibt viele Gründe, warum wir denen nicht folgen sollten, die sagen, wir wollen wieder die guten alten Zeiten, in Anführungszeiten. Nicht? Und die sagen, ja, diese Erziehung ist ja heute gar nichts mehr, wir müssen wieder zack, zack reinbringen. Das ist nicht der richtige Weg. Ich bin zwar auch der Meinung, dass wir die Kinder heute zu wenig erziehen, aber nicht mit Schlägen, sondern wir müssen uns um die Kinder kümmern. Wir müssen schauen, dass sie gute Schulen bekommen, dass sie nicht den halben Tag vor der Glotze sitzen und nicht permanent an den Handys datteln. Das sind die großen Gefahren heute, nicht? Aber da müssen wir uns schon drum kümmern. Also ich bin nicht der Meinung, dass die Erziehung okay ist, die wir heute haben. Aber die Rückkehr zu den alten Zeiten, die sollten wir uns besser sparen.
Es gibt übrigens ein hervorragendes Video mit Professor Bauer über beziehungsorientierte Pädagogik auf unserem YouTube-Kanal, wo diese Zusammenhänge noch einmal ausführlich beschrieben werden.
Wir machen so Trainingsprogramme, die habe ich entwickelt, um Lehrer zu stärken in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ist kein Zuckerschlecken für Lehrer heute, nicht? Die Kinder sind manchmal schon sehr schwierig, ne? Und es braucht heute wirklich gute Lehrer, die in der Lage sind, in Beziehung zu gehen mit den Kindern und Jugendlichen wie so Raubtierbändiger, nicht? Die müssen was drauf haben, die Lehrer. Und wir stärken Lehrer. Wir bringen Lehrern mit dem Programm, was ich entwickelt habe, bei, wie kann ich sozusagen in dieser Kunst der Beziehungsgestaltung im Klassenzimmer so agieren, dass ich die Kinder und die Jugendlichen für das interessiere, was ich zu bieten habe als Lehrkraft. Da gibt es so ein paar Tricks, die aus der Neurowissenschaft kommen. Und da habe ich so ein Programm entwickelt, das hat sich dermaßen, das wurde dann getestet und evaluiert und das war dermaßen erfolgreich. Also man hat dann geguckt, wirkt das wirklich? Und wir haben dermaßen gute Ergebnisse mit diesem Programm, das nennt sich Lehrercoaching nach dem Freiburger Modell, dass das Kultusministerium in Stuttgart das jetzt seit vielen Jahren einsetzt. So, und die haben mich beauftragt, landesweit in ganz Baden-Württemberg Lehrerinnen und Lehrern dieses Programm anzubieten. Und wir können zeigen, dass dieses Programm tatsächlich Lehrkräften hilft, in der Klasse unter Zuhilfenahme von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen mit der Klasse besser klarzukommen und es hilft den Lehrern selber gesund zu bleiben. Deswegen ist das Kultusministerium da auch daran interessiert, weil wir ja bei den Lehrern oft so stressbedingte Erkrankungen haben und durch dieses Programm, was ich da entwickelt habe, können wir beides. Wir können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können einmal den Unterricht verbessern, dass die Lehrer besseren Unterricht machen können und zweitens die Lehrergesundheit schützen. Und ich bin jetzt gerade in diesem Jahr 2018 dabei, von Freiburg nach Berlin umzusiedeln und dort meine Arbeit fortzusetzen. Und ich möchte auch in Berlin dieses Programm, was wir in Baden-Württemberg seit über 5 Jahren erfolgreich anwenden, auch dort den Lehrerinnen und Lehrern anbieten.
Noch um das Thema Schmerzgedächtnis abzuschließen, eben Schläge, Schmerzen bedeuten, sie werden im Gehirn gespeichert, die können lange Zeit ruhen, sie schreiben, man spricht von einer Art Winterschlaf, aber eben nach Jahren oder auch nach Jahrzehnten in einer ähnlich ausweglosen Situation werden sie wieder aktiviert.
Wir haben ja jetzt sehr viele Flüchtlinge bei uns und viele dieser Flüchtlinge haben ja auch Schmerzerfahrungen hinter sich. Und ich habe zum Beispiel, fällt mir gerade ein Patient ein, der mir geschickt wurde von einem internistischen Kollegen in Freiburg, der sagte, kannst du mal bitte dir diesen Patienten anschauen, das ist ein Kurde, der hatte hier an der Seite Schmerzen und ich finde nichts, ich habe den durchuntersucht von oben bis unten, der sagt aber und schwört, er hat hier ganz massive Schmerzen hier an der Seite des Rumpfes. Und dann habe ich diesen Patienten auch untersucht und habe dann vor allem mit ihm längere Zeit gesprochen. Und das hat sich gezeigt, dieser Kurde war in der Türkei von türkischer Polizei gefoltert worden, weil man den Verdacht hatte, er hätte irgendwas politisch Unrechtes gemacht. Dann haben die den eingesperrt und die haben den gefoltert. Und zwar habe ich gefragt, wie wurden sie gefoltert? Und der wurde aufgehängt an den Füßen und wurde mit elektrischen Kabeln, wurde der gequält mit elektrischen Stromstößen. Und was haben die gemacht? Dann habe ich gesagt, wo wurden diese Kabel an ihrem Körper angebracht? Dann hat er gesagt, genau hier. Das heißt, und das war jetzt schon 10 Jahre her, als ich den gesehen habe, das war schon Jahre vorher passiert. Das heißt, er hatte dann mehrere Jahre Ruhe, keine Schmerzen, obwohl er gefoltert wurde. Und jetzt war er in Deutschland und jetzt kam eine politische Organisation auf ihn zu und wollte ihn zwingen, wieder politisch aktiv zu werden. Und seine deutsche Frau hat gesagt, wenn du dich jetzt nochmal politisch aktivierst, dann verlasse ich dich. Der hat seine Frau aber sehr geliebt und wollte auf keinen Fall, dass sie ihm davonläuft. Die politische Organisation hat aber gesagt, wir verlangen von dir, dass du mitmachst bei uns, sonst stellen wir dir nach oder machen dir das Leben schwer. Der war jetzt in einem unlösbaren Konflikt und in dieser Situation hat der Körper diese Schmerzen wieder aktiviert. Das ist so ein typisches Beispiel, nicht? Eine reale Schmerzerfahrung, Jahre zurückliegend, dann war Ruhe. Und dann kommt ein schwieriger, nicht lösbarer Konflikt und bums, schickt der Körper wieder, schickt das Gehirn mit seinem Schmerzgedächtnis da wieder Schmerzen rein. Mhm. Ich habe den dann behandelt und das ging dann übrigens auch psychotherapeutisch behandelt und er hat seine Schmerzen wieder verloren, weil wir den Konflikt auch lösen konnten. Ich konnte dem dann auch helfen. Also man kann dann, wenn man sich mit den Ursachen einer solchen Sache befasst, dem Patienten auch helfen, dass er dann hinterher wirklich die Beschwerden nicht mehr hat, die er vorher hatte. Und viele der Flüchtlinge, die wir jetzt haben, sind natürlich auch einige Pseudoflüchtlinge dabei, aber die meisten, die aus Syrien kommen, aus dem Irak, das sind ja Leute, die Schreckliches erlebt haben und denen wir wirklich helfen müssen, so wie den Flüchtlingen nach unserem letzten großen Krieg. Nicht? Da hatten wir ja auch ganz viele Flüchtlinge, die aus dem Osten zu uns kamen, also Deutsche, die aus den Ostgebieten zu uns kamen und die auch zum Teil Schlimmes erlebt haben, Vergewaltigungen und so weiter erlebt haben. Und wir müssen den Menschen, die wirklich in Not sind, denen müssen wir helfen. Und wir sehen jetzt auch gerade bei den Flüchtlingen, die aus dem syrischen Krieg zu uns kommen, da sind ganz viele Traumatisierte dabei, nicht? Wo diese ISIS-Banden Frauen gequält haben, vergewaltigt haben und wo diese Flüchtlinge zum Teil schwere posttraumatische Belastungsstörungen haben und unsere Hilfe auch wirklich brauchen.
Wir sprechen über das Gedächtnis des Körpers, wie zwischenmenschliche Beziehungen und Lebensstile unsere Gene beeinflussen. Eine kurze Zwischenbilanz. Sie schreiben in diesem Buch, das Faszinierende an der modernen Neurobiologie ist, dass wir auch bei diffizilen Fragen, wie etwa dem Schmerzgedächtnis, nicht mehr auf Spekulationen angewiesen sind, da wissenschaftliche Daten vorliegen. Und das ist auch ein Kennzeichen dieses faszinierenden Buches, dass jede Aussage durch wissenschaftliche Untersuchungen gesichert ist und belegt werden kann. Wegweisend finde ich in diesem Buch auch die Zusammenführung psychosomatischer, psychotherapeutischer und neurobiologischer Erkenntnisse, wodurch der ernste Hintergrund vieler Krankheiten erst erkannt werden kann und eine erfolgreiche Behandlung möglich wird. Ich möchte noch einmal auf die Kritik an der üblichen Behandlung, nämlich zurückkommen, was passiert, wenn diese Erkenntnisse, zum Beispiel über somatoforme Schmerzen, nicht berücksichtigt werden. Was geschieht dann im medizinischen Alltag? Was erleben viele?
Ja, entweder, dass der Patient nicht ernst genommen wird, dass man sagt, jetzt Sie gehen mir auf die Nerven, Sie haben nichts, jetzt gehen Sie mal wieder zurück an den Arbeitsplatz, Sie können gar nichts haben, Sie bilden sich das ein. Das ist die eine Möglichkeit. Ja? Das ist für den Patienten natürlich schlimm, weil er ja subjektiv diese Schmerzen hat und die unter denen auch leidet, aber und merkt, dass man ihm das nicht glaubt. Das ist, stellen Sie sich das mal vor, Sie haben echte Beschwerden, Sie leiden richtig, können nicht schlafen, das Leben ist zur Qual geworden und der Arzt, von dem Sie hoffen, dass er Ihnen hilft, sagt, Sie haben gar nichts. Nicht? Wie sich das anfühlt. Das ist eine üble Geschichte. Ja? Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass der Arzt sagt, jetzt fangen wir mal an, da irgendwas zu machen. Also bei Rückenschmerzen ist es zum Beispiel viele Jahre so gewesen, dann hat man gesagt, jetzt gucken wir die Wirbelsäule mal ganz genau an. Und dann hat man irgendwelche kleinen Vorwölbungen der Bandscheiben gefunden, die wir fast alle haben. Je älter wir werden, desto öfters kommt es mal zu so kleinen Vorwölbungen der Bandscheibe. Und dann hat man das im Kernspinnen oder im Röntgen gesehen und dann hat der Arzt gesagt, so, Frau Häberle, jetzt haben wir die Ursache für Ihre Rückenschmerzen. Da ist eine Vorwölbung, die müssen wir wegmachen, also Operation. Nicht? Das lief viele Jahre so. Mhm. Dann hat man eine Operation gemacht und hinterher war es schlimmer als vorher. Inzwischen haben die Orthopäden gelernt, gerade wir auch aus der Neurowissenschaft und aus der psychosomatischen Medizin, sind im Kontakt natürlich mit den anderen Fächern und wir haben festgestellt, das ist es nicht. Wenn jemand somatoforme Schmerzen hat, dann liegt es nicht an kleinen Vorwölbungen der Bandscheiben. Es gibt natürlich schwere Vorwölbungen der Bandscheiben, die können Beschwerden machen, aber die sehen dann ganz anders aus. Wenn jemand richtig eine schwere Vorwölbung der Bandscheibe hat, dann hat er Taubheitsgefühle, ja, die zum Beispiel den Fuß oder das Bein betreffen. Oder er kann plötzlich was nicht mehr bewegen am Fuß oder Bein. Das gibt es mal. Oder wenn der Bandscheibenvorfall hier oben ist am Hals, dann kann das auch den Arm betreffen. Ja? Also Taubheitsgefühle und Lähmungserscheinungen. Das sind typische Beschwerden, die durch schwere Bandscheibengeschichten kommen. Da muss man dann manchmal auch operieren. Aber das, was ich jetzt meine, ist jetzt zum Beispiel der Fall, dass jemand chronische Rückenschmerzen hat und dann fängt jetzt praktisch weil die haben gefragt, was macht das, wozu führt das jetzt? Und das kann dazu führen, dass jetzt Eingriffe gemacht werden, die keinen Sinn machen, die sozusagen an der falschen Stelle rumgedoktert wird, obwohl die Ursachen wo ganz anders liegen. Das heißt, wir brauchen in einer modernen, guten Medizin zusätzlich zu der schönen, klassischen Schulmedizin unbedingt die psychosomatische Medizin, die diese ganzen Erkenntnisse, über die wir jetzt reden, mit einbezieht. Es geht nicht darum, psychosomatische Medizin oder Organmedizin, sondern wir brauchen beides zusammen. Nicht? Ich selber habe das große Glück gehabt, dass ich in der Schulmedizin, in der Organmedizin richtig schön ausgebildet werden konnte. Ich hatte einen großartigen Professor für innere Medizin, bei dem ich 10 Jahre mein Handwerk gelernt habe, Herz, Leber, die ganzen Geschichten, ja, was man als Internist so alles können muss. Und dann bin ich in die Neurowissenschaft und in die Psychiatrie noch zusätzlich gegangen. Und wir brauchen eine Medizin, die beides, wir brauchen saubere Diagnostik der Organe und wir brauchen eine erweiterte psychosomatische Medizin, dass wir dort, wo es gar nicht am Organ liegt, sondern wo es zum Beispiel am Schmerzgedächtnis liegt, dass wir dort diese biografischen Faktoren oder die psychosozialen Belastungsfaktoren mit einbeziehen und dann können wir eine richtig super gute Medizin machen.
Also wenn man diese neurobiologischen, psychosomatischen Zusammenhänge nicht kennt, eben die Gefahr besteht, dass man falsch behandelt wird, dass man als wehleidig, als Simulant bezeichnet wird, auch, dass man von Arzt zu Arzt geschickt wird. Also die Forschungen sagen immer, es kann bis zu 10 Jahren dauern und man war bei 10 verschiedenen Ärzten, Internisten, Orthopäden, Rheumatologen, Zahnärzten, weiß Gott was, alle suchen herum, aber finden nichts. Und ich denke, wir müssen unbedingt auch noch, gerade im Zusammenhang mit Schmerzen, auch auf die Nebenwirkungen von Schmerzmedikamenten kommen, die ja häufig dann verschrieben werden, aber die Ursache ja nicht beheben, bestenfalls betäuben, aber gravierende Nebenwirkungen haben.
Ja, also was passieren kann, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Schmerzerfahrungen, die wir im Leben machen, also Traumatisierungen, körperliche Gewalt, auch Gewalterfahrungen, die manche Frauen leider machen müssen, sexuelle Gewalt, dass wir Vergewaltigungsvorfälle haben, die ganz schwere Spuren im Körper der Opfer hinterlassen. Und was die Folgen dann sind, sind eben, wie vorhin schon gesagt, können Depression sein, posttraumatische Belastungsstörungen, chronische Schmerzen. Und das, wenn jetzt der Arzt da den Zugriff nicht findet und diesen Zusammenhang mit der Vorgeschichte nicht richtig einschätzt, dann werden oft nur so oberflächliche medikamentöse Therapien gemacht oder der Patient hilft sich selber. Zum Beispiel wissen wir, dass viele Suchterkrankungen, also Alkoholgewöhnung, hängt damit zusammen, dass Menschen sozusagen den Alkohol nehmen wie ein Medikament, dass die Frau oder der Mann sagt, ich halte so nicht aus und dann nimmt man Alkohol als Schmerzstiller. Nicht? Oder dass irgendetwas genommen wird, was der Arzt verschrieben hat als Schmerzmedikament, was aber gar nicht die Ursache wirklich bekämpft, sondern nur das Symptom bekämpft und jetzt wird man abhängig von einem Schmerzmedikament. Man kann süchtig werden vom Alkohol, man kann auch von Medikamenten süchtig werden. Nicht? Also es gibt verschiedene Arten, sozusagen dann, wenn ich meine Situation nicht mehr ertragen kann, dann irgendwie rauszukommen. Nicht? Und das ist die verschiedenste Suchtverhaltensweisen können sich da entwickeln.
Professor Egle von Mainz, der hat mir einmal verschiedene Folgen aufgelistet von Schmerzmedikamenten, Müdigkeit, Mundtrockenheit, Gedächtnisschwäche, Schleimhautveränderungen in Magen und Darm, Magengeschwüre und lebensbedrohliche Blutungen. Sie erhöhen das Herz-Kreislauf-Risiko, sie schädigen die Nieren. Und nach Schätzungen seriöser Arzneimittelexperten sterben in Deutschland jährlich zwischen 15.000 und 25.000 Menschen an den Nebenwirkungen von Medikamenten. Das sind gut gehütete Zahlen, über die man nicht gerne spricht. Zur Erinnerung. Es geht um das Gedächtnis des Körpers, um die Frage, welche Spuren hinterlassen soziale Erfahrungen, zwischenmenschliche Beziehungen in den Strukturen des Gehirns. Im Kapitel über die posttraumatische Belastungsstörung, die Sie jetzt schon öfters angesprochen haben, da zitieren Sie William James, einen der Urväter der wissenschaftlichen Psychologie, der von 1842 bis 1910 lebte und Professor war an den Universitäten in Harvard und Stanford. Mhm. Und William James hat, so schreiben Sie, schon 1890 gesagt, ein Erlebnisdruck kann emotional so aufregend sein, dass er beinahe so etwas wie eine Narbe in der Gehirnsubstanz hinterlässt. Und Sie ergänzen, diese Hypothese war damals zwar intelligent, aber nicht beweisbar. Wie sieht das heute aus, mehr als 100 Jahre später, mit der Narbe im Gehirn, die ein Erlebnisdruck, ein starker Erlebnisdruck hinterlassen kann? Kann man das heute beweisen?
Ja, also das, der große William James hat das völlig richtig vorhergesehen. Wir wissen, dass es solche Narben im Gehirn geben kann. Und zwar, wenn Menschen starker Gewalt ausgesetzt sind, die dann zu einer, wie wir das nennen, posttraumatischen Belastungsstörung führen kann, dann wird eine solche Gewalterfahrung, die führt auch zur Aktivierung bzw. vor allem dann auch zur Inaktivierung von Genen. Damit unser Gehirn sein Volumen behält, damit es sozusagen gedeiht, beim Kind noch gedeiht und beim Erwachsenen gut erhalten bleibt, müssen bestimmte Nervenwachstumsfaktorgene aktiv sein. Wenn diese Nervenwachstumsfaktorgene nicht aktiv sind, dann werden diese Nervenwachstumsfaktoren nicht hergestellt und dann kann das Gehirn sich nicht gut entwickeln. Dann entwickelt sich Degeneration, Neurodegeneration, ja, bis hin zur Demenz. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass Traumata das Risiko für Demenzen erhöhen können. Der Grund ist, wenn ich ein Trauma erlebe, wenn ich Gewalt erlebe, werden weniger Nervenwachstumsfaktorgene gemacht und werden die Nervenwachstumsfaktorgene weniger aktiviert, so muss man das richtig sagen. Und das kann dazu führen, dass es zu einer neurodegenerativen Entwicklung kommt. Und wir wissen, dass Menschen, die Gewalt erlebt haben, schwere Gewalt erlebt haben und die keine Psychotherapie gemacht haben, dass da tatsächlich das Gehirnvolumen etwas abnimmt. Wir haben ja oft so eine Debatte über Intelligenz bei Kindern. Nicht? Warum können manche Kinder unglaublich viel lernen und das auch offenbar leicht lernen und warum tun sich andere schwer? Das hängt unter anderem mit solchen Umweltfaktoren zusammen. Wenn ein Kind sehr viel Druck erlebt, immer nur die Rückmeldung bekommt, egal wie du dich anstrengst, es war nicht gut genug, du bist nichts wert, du redest immer nur dummes Zeug, jetzt halt doch endlich mal deinen Mund, du störst uns hier. Ja? Wenn das es ist, was das Kind jeden Tag so zurückgemeldet kriegt, dann werden die Gene für Nervenwachstumsfaktoren nicht aktiviert, dann werden Stressgene aktiviert. Stressbotenstoffe, wenn sie sehr hoch gefahren werden, wenn die Konzentration sehr hoch ist, die können auch noch beitragen zur Neurodegeneration. Das heißt, wir haben dann zwei Beiträge, die negativ sind. Einmal zu wenig Nervenwachstumsfaktoren und zweitens zu viel Stressbotenstoffe. Und beides zusammen führt dazu, dass das Gehirn schrumpfen kann. Ja. Und Kinder, die eben zum Beispiel in solchen geschlagen werden und keine Anregungen kriegen, deren Selbstbewusstsein kaputt gemacht wird, nicht, die können auch keine Gehirne entwickeln, aus denen viel Intelligenz kommt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Eltern und Familien stärken, dass sie ihren Kindern gute, liebevolle Erziehung geben können und dass wir Einrichtungen haben, also Kindergärten, Schulen, wo die Kinder wirklich Anregungen bekommen, Nicht, was wir momentan haben, dieses stundenlange im Internet sein, soziale Netzwerke, diese zweidimensionale Welten, in denen die Kinder heute unterwegs sind, auf dem Bildschirm, ja, das ist nichts, was die Nervenwachstumsfaktorgene aktiviert. Ne? Sondern das ist ein Programm, um für die Entwicklung von Aufmerksamkeitsschwäche. Nicht? Da werden ADHS-Kinder mit produziert mit diesen Sachen. Also was Kinder brauchen ist, Kinder sollen spielen, Musik machen, Sport machen und guten Unterricht kriegen. Und diese Verhältnisse braucht das Kind, damit im Gehirn die Nervenwachstumsfaktorgene angedreht werden und dass die Stressgene runterkommen. So kann sich Intelligenz entwickeln.
Wechseln wir das Glas, ich habe noch nichts daraus getrunken.
Wir können es teilen, machen wir es nochmal so, wir kooperieren. Bitte schön.
Also dieses Thema posttraumatische Belastungsstörung und auch Dissoziation, die damit zusammenhängt, ist sehr ausführlich im Buch beschrieben. Überhaupt alle Themen, die ich hier anspreche, die sind in diesem Buch.
Ja, die Dissoziation, die Dissoziation ist was sehr Wichtiges. Also wir haben jetzt gerade über die Folgen von Gewalterfahrungen bei den Genen gesprochen. Das psychische Erleben verändert sich. Wenn ich Gewalt erlebe, das können die Menschen, die keine schwere, wir, die meisten von uns hier, die Gott sei Dank keine schwere Gewalt erlebt haben, können sich das gar nicht vorstellen, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Das heißt, da schießt immer wieder die erlebte schwere Gewalt, wird immer wieder neu erlebt. Das ist also nicht Erinnerung, sondern nennt man ein Flashback. Ja? Also zum Beispiel Frauen, die fürchterliche Erfahrung einer Vergewaltigung machen mussten, wo praktisch der Täter die Macht an sich gerissen hat und die Frau behandelt hat wie ein Ding. Ja? Und sie entwürdigt und völlig ihrer Kontrolle praktisch beraubt hat und er hat die Kontrolle übernommen. Das ist eine ganz fürchterliche Erfahrung, ja? Entsetzlich. Und jetzt kann es sein, wenn diese Frau eine posttraumatische Belastungsstörung hat, dass dieser Moment, wo die Gewalt passiert, dass die in ihrem Alltag plötzlich wieder da ist, immer wieder, ja. Das wird oft ausgelöst durch Geräusche oder durch Gerüche oder so oder durch Orte, wo sie ist, dass das plötzlich wieder da ist. Und dann erlebt sie das genau das Gleiche wieder. Das nennt man ein Flashback. Ja. Und das ist so schlimm, das ist unaushaltbar. Ja. Das kann die Seele nicht ertragen. Und da macht die Seele Folgendes, die sagt, ich will das gar nicht mehr wissen. Ich will das vergessen. Ja, und das ist eine Möglichkeit, dass das überhaupt nicht mehr, dass das so wie vergessen wird, aber dass immer dann, wenn so irgendwelche Erinnerungsauslöser kommen für die Situation, dass dann etwas auftritt, was man Dissoziation nennt. Das heißt, da wird so eine Art geistige Ohnmacht aktiviert, damit ich jetzt nicht nachdenken oder fühlen muss. Das heißt, Dissoziation ist so ein Zustand, der von alleine auftritt, wo ich nicht denken, nicht fühlen kann und wo ich in einer anderen Welt bin. Und das ist eine schwere Störung, an der man die posttraumatische Belastungsstörung auch erkennen kann, dissoziative Störungen, dass man irgendwie aussteigt aus der Realität. Und viele von uns, wir haben so ein Leben, was immer schwieriger wird, immer mehr Druck macht. Auch Menschen, die keine posttraumatische Belastungsstörung haben, haben manchmal so das Gefühl, ich halte es eigentlich nicht mehr aus. Ich will irgendwie aussteigen aus dieser Welt. Ja? Und das ist auch so eine Art Dissoziation. Dann fängt man an zu trinken oder wie verrückt zu essen, nachts den Kühlschrank auszuräumen. Wir wissen heute, dass das auch so dissoziative Anfälle sein können, wo jemand einfach sagt, es ist eigentlich unerträglich, das Leben. Ich muss jetzt irgendwas machen, um hier rauszukommen aus diesem unerträglichen Zustand. Und das heißt, wir haben verschiedene Formen der Dissoziation, sich besaufen oder sinnlos arbeiten, nur noch in die Arbeit, sich praktisch betrinken mit Arbeit. Nicht? Das gibt es auch. Also die verschiedensten Formen von Suchtverhalten können auch so eine versteckte Dissoziation sein.
Sie beschreiben das auch ganz interessant, wie Frauen und Männer unterschiedlich reagieren. Ja. Also dass Frauen zum Beispiel sich häufig ritzen, ja. Männer eher Risiko
rechtsrisikoreiches Verhalten,
an den Tag legen. Ja. Und die Schlussfolgerung, das schreiben Sie ganz drastisch, Frauen landen da näher in einer Klinik, in einer psychosomatischen oder psychiatrischen Klinik, Männer landen im Gefängnis.
Ja, also wir wissen heute, dass es eine bestimmte Störung gibt, die sogenannte Borderline-Störung, bei der die meisten, die von einer Borderline-Störung betroffen sind, sind traumatisierte Menschen, die schwere Gewalt erlebt haben, also entweder Züchtigungsgewalt oder sexuelle Gewalt. Das ist die meisten, die eine solche posttraumatische Störung haben. Bei Frauen, die haben die Dissoziation, haben sowohl Männer als auch Frauen. Die Frauen machen aber dann oft selbstverletzendes Verhalten, dass sie sich Schnitte zuführen, zum Beispiel zufügen am Arm oder vor allem am Unterarm, aber auch an anderen Körperstellen. Und die Männer, wenn die in so einem Spannungszustand sind, die verletzen sich nicht selber, sondern die suchen irgendwie eine Gewaltauseinandersetzung. Die fangen Streit an oder machen irgendein Delikt. Ja? Und das heißt, da greift dann die Polizei zu. Und wo die Polizei zugreift, ist das die Folge des Gefängnisses. Bei der Frau, die sich selbst verletzt als Borderliner-Patientin, da greift sozusagen der Arzt zu, die landet in der Klinik. Ne? Und so haben wir in den Haftanstalten, die jungen Männer, die in den Haftanstalten landen, sind sehr häufig Borderline-Betroffene, wo aber die psychologische Betreuung natürlich in Haftanstalten nicht so toll ist. Die landen dann im Drogenmilieu. Nicht? Die meisten, die in den Haftanstalten sind, die kommen erst richtig ins Drogenmilieu rein, weil da wird sehr viel mit Drogen gehandelt. Und die Frauen, die Borderline-Störungen haben, die kommen, wenn sie Glück haben, in eine gute psychiatrische oder psychosomatische Klinik und kriegen dort eine gute Behandlung spezifisch für ihre Borderline-Störung, was ja gut ist und sehr erfreulich. Die Männer sollten aber auch behandelt werden eigentlich, ne?
Mit Blick auf die Uhr will ich noch ein letztes Thema ansprechen. Das ist die Depression. Im 8. Kapitel dieses Buches geht es um die Depression als Beispiel einer Erkrankung, bei der zwischenmenschliche Beziehungserfahrungen, die im Gehirn gespeichert werden, eine entscheidende Rolle spielen. Sie schreiben, Depression, das ist die Verminderung oder der Verlust der Lebenskraft. Depression ist ein qualvolles Lebensgefühl des Nichtgenügens, der eigenen Schuld oder der inneren Leere. Das Gefühl der eigenen Wertlosigkeit ist der Ausgangspunkt und damit der Kern der Depression. Das Gefühl, nichts mehr wert zu sein, bedeutet maximalen Stress. Und damit sind wir bei einem Stichwort, das wir auch in der Einladung abgedruckt haben, Depression als eine besondere Form der Stresserkrankung. Sie schreiben, dass der Einbruch in einen depressiven Zustand etwas ist, was im Prinzip einem jeden Menschen widerfahren könnte, wenn genügend Umstände zusammenkommen. Mhm. Die Frage ist, was sind das für Umstände, die zusammenkommen, die eine Depression auslösen können?
Also die Systeme in unserem Gehirn, die uns Lebenskraft, Lebensfreude geben, die Vitalität geben, diese Systeme, die nennen wir die Motivationssysteme. Und wir wissen genau, wo die sitzen im Gehirn. Die machen Motivationsbotenstoffe, Glücksbotenstoffe. Und diese Systeme, wenn die aktiviert werden, dann sind wir geschützt vor Depressionen. Jetzt ist die Frage, wodurch werden diese Gesundheitssysteme, diese Motivationssysteme, Glückssysteme, die haben verschiedene Namen, vereinen und dieselbe Sache, die sitzen im Mittelhirn. Wodurch werden diese Systeme aktiviert? Diese Systeme, die uns vor Depression schützen. Diese Motivationssysteme werden aktiviert durch gute zwischenmenschliche Beziehungen. Also wenn ich ein Umfeld habe, wo ich weiß, in der Familie, in der ich lebe, da hat man zwar mal Konflikte und setzt sich miteinander auseinander und streitet auch mal, aber im Prinzip halten wir zusammen und wenn es hart auf hart kommt, weiß ich, dass die Leute zu mir halten. Am Arbeitsplatz genau das Gleiche. Wenn ich also da weiß, ich bin geschützt durch gute Freundschaften, durch Zusammenhalt, durch Bindungen nennen wir das, ja, dann werden diese Systeme aktiviert. Ein Kind zum Beispiel was weiß, ich kann mich auf meine Eltern verlassen, auch wenn ich ab und zu mal Schimpfe kriege, aber die mögen mich, die lieben mich, die stehen hinter mir und wenn sie mich mal kritisieren, dann machen sie das, weil sie mich lieb haben und nicht, weil sie gegen mich sind. Wenn ich so ein Kind bin, dann werden meine Motivationssysteme aktiviert und schütten Vitalitäts- und Glücksbotenstoffe aus. Dann bin ich geschützt vor Depressionen. Wenn ich jetzt in einem Umfeld bin, wo ich merke, da ist niemand, der zu mir hält, ja, ich muss, damit andere mich mögen, immer jeden Tag ganz viel leisten. Ich muss allen alles recht machen. Und sobald ich mal einen kleinen Fehler mache, kriege ich sofort die volle Ladung zurück. Und dann sagt man mir, was für ein Idiot ich bin. Oder man hat sich ja schon immer über mich geärgert. Und du warst ja noch nie was. Und im Bett bist auch nicht gut. Wenn ich in so einer Lage bin, wo ich weiß, die Leute mögen mich eigentlich nicht, die um mich rum sind, dann werden diese Systeme nicht aktiviert. Dann werden keine Glücksbotenstoffe ausgeschüttet, kein Dopamin, kein Oxytocin, keine endogenen Opioide. Dann entsteht ein Mangelzustand. Dann entsteht so ein Zustand, ich kann so nicht leben, ich habe keine Lebenskraft mehr. Und das ist der zentrale Punkt, bei dem es um die Depression geht, in der Depression geht. Das heißt, dass ich spüre, dass eigentlich niemand an mich glaubt. Und wenn niemand an mich glaubt, von den Menschen, die um mich rum sind, dann kann auch ich am Ende nicht mehr an mich glauben. Dann bin ich auch wirklich am Ende, komme ich zu der Meinung, ich bin nichts wert. Und das ist der Kern der Depression, der Verlust des Selbstwertgefühls. Der Verlust des Selbstwertgefühls hängt aber zusammen mit dem Wert, den uns andere geben. Das heißt, wir Menschen sind soziale Wesen. Die amerikanischen Hirnforscher sprechen davon, dass wir ein Social Brain haben, dass wir ein Gehirn haben, was ganz von der Evolution gemacht ist für gute soziale Beziehungen. Und wenn wir gute soziale Beziehungen haben, dann werden unsere Motivationssysteme, die Glücksbotenstoffe machen können und die uns stark machen und die uns Lust machen aufs Leben, die werden dann aktiv, nicht? Und wenn wir schlechte soziale Beziehungen haben, dann werden diese und unter Druck kommen, wenn wir immer bedroht sind durch Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust der Wohnung, wenn wir auch eine Politik haben, in der Menschen, die nicht reich sind, permanent unter Angst leben, ja, dann sind das zum Beispiel auch politische Verhältnisse, die Depressionen in der Bevölkerung befördern können. Deswegen ist, wenn wir gegen die Depression was machen wollen, geht es darum, dass wir jedem Menschen sagen, guck, dass deine sozialen Beziehungen gut sind, in der Familie, am Arbeitsplatz, bereinige die Störungen. Wenn es gar nicht mehr geht, trenne dich auch mal von einem Partner, mit dem du dich nur streitest. Das macht keinen Sinn. Such dir einen neuen Partner und der soll sich auch einen neuen suchen. Ja? Also bereinige, mach Sorge für gute soziale Beziehungen. Aber wir müssen beim Kampf gegen die Depression auch für soziale Gerechtigkeit sorgen. Nicht? Wir dürfen nicht zulassen, dass in der Gesellschaft die untere Hälfte in permanenter Angst lebt. Das obere 10%, denen geht es permanent gut. Und da unten leben dann die Hälfte oder zwei Drittel, die haben immer Angst um bezahlbaren Wohnraum, immer Angst um den Arbeitsplatz, die Kinder kriegen keine gute Ausbildung. Das dürfen wir nicht zulassen, weil wenn wir das zulassen, begünstigen wir Depressionen. Und aus Depressionen wiederum können körperliche Erkrankungen kommen. Wer eine Depression hat, hat ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wer eine Depression hat, hat ein höheres Risiko für bestimmte, nicht für alle, aber für bestimmte Krebserkrankungen. Ja? Das heißt, gegen gute soziale Beziehungen und soziale Gerechtigkeit sind das beste Gegengift gegen Depressionen.
Jetzt müssen Sie uns noch etwas zur Behandlung sagen von Depressionen. Das 11. Kapitel in diesem Buch hat die Überschrift Blindflug von Arzt und Patient, Fragezeichen, was an der Behandlung mit Psychopharmaka zu kritisieren ist. Auch ein ganz heißes, kritisches Thema.
Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Am Ende jetzt, wo wir angekommen sind, kehren wir quasi nochmal zurück zum Anfang. Also wir sollten nicht jetzt eine allgemeine Stimmung gegen Medikamente machen, aber die Studien zeigen schon, das beste Mittel gegen Depression ist Psychotherapie. Ja. Wir unterscheiden bei der Depression die leichte, die mittelschwere und die schwere Depression. Das ist offiziell. Ja. Minor Depression, und Major Depression. Ja, das sind die beiden Extreme. Kleinere und sehr schwere Depression. Und dazwischen gibt es noch die mittelschwere Depression. Und wir wissen, dass bei der kleineren und bei der mittelschweren Depression die Therapie der allerersten Wahl ist Psychotherapie. Bei der schweren Depression ist das Mittel der ersten Wahl auch Psychotherapie, aber hier können wir und sollten wir auch zusätzlich antidepressive Medikamente einsetzen. Das muss man im Einzelfall entscheiden. Es gibt Menschen, die sagen, ich vertrage die nicht oder ich will das nicht, und andere sagen, doch, das ist mir recht. Es ist so bei mir, ich bin ja Arzt und nicht nur Neurowissenschaftler, wenn ich einen Patienten habe, der eine schwere Depression hat und der zum Beispiel als Folge der schweren Depression schwere Schlafstörungen hat und schon seit Tagen nicht mehr geschlafen hat, als Folge der Depression, dann empfehle ich ihm oder ihr, lassen Sie uns doch zusätzlich zu der Gesprächstherapie, die wir jetzt machen, auch ein antidepressives Mittel, eben, würde ich Ihnen empfehlen, damit Sie wieder besser schlafen können. Ja? Das sind Mittel, die da nicht süchtig machen, das sind keine Beruhigungsmittel, sondern das sind antidepressive Medikamente, die keine Suchtwirkung haben, keinen Gewöhnungseffekt haben, aber die quasi diese innere Unruhe, die die depressiven Menschen in sich tragen, etwas dämpft, sodass man nachts wieder schlafen kann. Aber die Behandlung ist die Kombination von beidem, nicht Psychotherapie und Pharmakotherapie. Und was zu berücksichtigen ist, ist das, was wir am Anfang des Gesprächs hatten. Ich sollte schauen, ist der Patient ein normaler Entgifter? Kann er die Medikamente, die ich ihm oder ihr gebe, auch wieder gut ausscheiden? Oder ist er ein schwacher Entgifter? Es gibt Patienten, die schon mit sehr kleinen Dosen eines Antidepressivums sehr starke Wirkungen haben. Da brauche ich dann einfach eine viel kleinere Dosis als bei jemand anderem, der die normale Dosis bekommt, die auf dem Beipackzettel steht.
Wenn Psychotherapie bei leichten und mittleren Depressionen die Behandlung der ersten Wahl ist, dann heißt das aber auch, wenn bei leichten Depressionen nur Antidepressiva verschrieben werden, ist das doch ein ärztlicher Kunstfehler.
Es ist jedenfalls nicht die optimale Therapie, ja. Und leider gibt es natürlich, die Pharmaindustrie versucht natürlich den Hausärzten zu sagen, ach, wenn Ihr Patient ein bisschen über Depression klagt, dann geben Sie ihm doch gleich mal einen Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, nicht? Das ist eigentlich nicht State of the Art, das ist nicht die, wie es gemacht werden sollte, sondern wir brauchen eine Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen. Unsere Hausärzte sind Gold wert, wir brauchen einen ganz starken Stamm an guten Hausärzten, aber wenn der Hausarzt sieht, ich habe hier einen Patienten mit einer Depression oder einer anderen seelischen Belastung, dann sollte er nicht zögern, die Psychotherapeutin oder den Facharzt für psychosomatische Medizin dazu zu ziehen, so wie der Psychosomatiker auch schauen muss, ist da nicht vielleicht doch eine körperliche Störung? Hat der Patient, der vielleicht sagt, er hat eine Depression, vielleicht eine Schilddrüsenerkrankung? Also es müssen beide, nicht nur die Psychologen und die Psychotherapeuten schauen, ist vielleicht nicht doch eine körperliche Erkrankung da? Andererseits müssen die Körperärzte immer wieder schauen, ist es nicht doch was Psychologisches? Und deswegen braucht es die gute Zusammenarbeit von Körperärzten und von psychosomatischen Ärzten und von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
Ich komme angesichts der Zeit zum Schluss, obwohl wir haben viele wichtige Themen angesprochen, aber einige, die auch in dem Buch stehen, sind nicht angesprochen worden, wie zum Beispiel das Thema Burnout. Das Gedächtnis des Körpers, das ist ein Buch, das wie alle anderen von Professor Joachim Bauer anschaulich, relevant und fundiert geschrieben ist. Anschaulich deshalb, weil die wissenschaftlichen Inhalte insbesondere auch für nicht fachkundige Leser, wie ich einer bin, verständlich erklärt werden. Relevant, weil es sich mit gesellschaftlich, politisch und gesundheitlich aktuellen Themen befasst. Und fundiert, weil die einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse umfassend dargestellt werden. Neben den Büchern finden Sie auch zusätzliche Informationen zu den angesprochenen Themen auf der Homepage von Professor Joachim Bauer. Und ich versuche, eine Art Resümee unseres Gesprächs mit einigen Schlüsselsätzen aus diesem Buch. Sie schreiben, einer der faszinierendsten Aspekte der Hirnfunktion ist die Umwandlung von Erlebniseindrücken in biologische Signale. Wie seriöse wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, können Vorgänge in zwischenmenschlichen Beziehungen massiven Einfluss auf die Regulation zahlreicher Gene haben. Das heißt, zwischenmenschliche Beziehungen haben nicht nur seelische, sondern auch weitreichende biologische, körperliche Auswirkungen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind das Medium, in dem sich nicht nur unser seelisches Erleben bewegt, sondern in dem sich auch unsere körperliche Gesundheit bewahren lässt. Überall da, schreiben sie, wo sich Quantität und Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen vermindern, erhöht sich das Krankheitsrisiko. Wie neuere arbeitsmedizinische Untersuchungen zeigen, ist die Gesundheit heute in weit größerem Umfang von den sogenannten Soft Facts, also den weichen Tatsachen, bedroht, das heißt durch zwischenmenschliche Konflikte, fehlende soziale Unterstützung oder andere Stressfaktoren. Das Geheimnis der Gesundheit liegt, was die große Mehrheit aller Krankheiten betrifft, nicht im Text der Gene, sondern in der Regulation der Aktivität der Gene. Wir selbst wirken durch die Gestaltung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen entscheidend daran mit, was sich biologisch in uns abspielt. Aus dem, was wir über die biologische Bedeutung sozialer Beziehungen heute wissen, ergibt sich eine neue Dimension der Verantwortung. Und lieber Herr Professor Bauer, ich danke Ihnen, dass Sie uns auf diese neue Dimension der Verantwortung aufmerksam gemacht haben. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.